Hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge Eigentlich Alles, dem Podcast, in dem Norbert, hallo.
Hi, hallo.
Und meine Wenigkeit Dennis über Eigentlich Alles sprechen. Norbert, wie geht's dir?
Eigentlich ganz gut, aber heute ist ein Tag, wo ich Kopfschmerzen habe, gebe ich zu. Ich bin heute nicht 100% da. Ich gebe mir Mühe, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Die letzten Tage waren ganz schön, die letzten Wochen waren ganz schön. Ich bin mal wieder im Proberaum versunken für einen Tag und habe mal ein bisschen wieder Musik gemacht. Ob was dabei rausgekommen ist, weiß ich noch nicht. Heute war ein kurioser Tag oder beziehungsweise ein kurioser Vormittag. Ich hatte heute den letzten Termin bei meiner noch aktuellen Augenärztin, weil sie ab 30. Juni in Rente geht. Und da war so beim letzten Termin so nach der Art, ja, dann gibt's noch ein Abschlussgespräch und so, wie man's halt so macht eigentlich, wenn der Arzt irgendwie sagt, ich will nicht mehr. Also er sagt, ehrlich gesagt, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass der Arzt in Rente gegangen ist, den ich hatte. Weiß ich, bis jetzt war das erste Mal. Anyway, ich hatte heute früh Termin, habe mich schon so ein bisschen drauf eingestellt, so, ja, wird ein bisschen länger dauern, geh halt rein. Also wir müssen sagen, ist beim Augenarzt. Also jetzt nicht irgendwie allgemeiner, sondern beim Augenarzt ist das immer bei mir. Und gehe halt rein und mache halt meine so typischen Tests, die ich immer mache, bevor halt ich dann zur Ärztin komme. Und ich bin so fertig mit den Tests und die Sprechstundenhilfe sagt, dann können wir ja einen Termin für nächstes Mal schon für die neue Ärztin. Ich habe schon eine neue Ärztin, also bloß gleiche Praxis, aber anderer Standort und anderer Ärztin. Jedenfalls können wir einen Termin für nächstes Mal schon ausmachen. Ich so, ja, können wir machen, obwohl wir das eigentlich immer nach allem machen. Können wir machen. Und ich so, ja, und mit der Ärztin? Nee, sie waren ja erst vor 2 Monaten im Krankenhaus zum Check-up. Da brauchen wir heute gar nicht, zur Ärztin rein. Ich so, okay. Das finde ich ein bisschen komisch jetzt, aber wenn sie es so sagt, wenn sie keine Lust hat, dann machen wir das so. Ich muss sagen, im ersten Moment war ich so ein bisschen so schade, weil ich hätte ja gerne schon so auf Wiedersehen gesagt und danke für die letzten 8 Jahre. Aber wenn es nicht ist, ist es nicht. Naja.
Das passiert.
Und jetzt habe ich. Das passiert halt. Jetzt gibt es eine neue Ärztin im September, 10. September habe ich einen Termin. Mal gucken, wie die ist. Ich bin sowieso mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn sich neue Ärzte in Bautzen niederlassen. Warum? Wer sollte nach Bautzen kommen? Aber ist halt so eine Grundskepsis. Und wie geht's dir denn?
Ich habe in den letzten Wochen dank meines Vaters relativ viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Der ist morgens aufgewacht und hatte einen Puls von über 200.
Oh je.
Nee, einen Blutdruck von über 200. Aber der Puls war auch bei über 160 dann zeitweise. Und das war immer so ein bisschen losgesagt voneinander. Und da bin ich dann häufig rübergegangen. Ich habe, was das angeht, den Vor- und Nachteil, dass ich halt direkt neben dem Krankenhaus wohne. Das heißt, ich muss nur über die Straße gehen und kann da zum Besuch hingehen. Habe da sehr, sehr viele Leute, weil der halt auf so einer Überwachungsstation war. Das heißt, die Leute kommen und gehen, nur mein Papa bleibt. Hab da viele Leute kennengelernt. Aber der ist jetzt wieder zu Hause, wurde noch am Herzen so operiert. Da wurde irgendwie so, der hatte so Herzrhythmusstörungen und der Druck passte nicht, weil da waren so Stellen, die waren wie so wildes Fleisch sozusagen, das im Herzen wächst und für Fehlauslösungen sorgt. Und das war bei ihm das Problem. Die wurden jetzt verödet und theoretisch ist es jetzt gut. Wir gucken mal, ob das stimmt. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und aktuell sieht es ganz gut aus.
Ja, moderne Medizin ist schon was Tolles irgendwie.
Ja, total. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn dann, als er eingeliefert wurde, also er wurde mit dem Krankenwagen gefahren und wurde dann halt in der Notaufnahme ganz lange behandelt und dann bin ich halt dann schon zu ihm rübergegangen und wollte halt gucken und die waren alle so gestresst, aber so viele waren einfach so nett dabei, das fand ich schon ganz krass. Mhm. Also der hatte so eine, die Notaufnahmeärztin war eine offensichtlich, also ich würde sagen eine Inderin, das wirkte zumindest so, die war gefühlt 1,40 groß. Ich glaube, ihre gesamte Hand ausgestreckt hat in meine Handfläche reingepasst. Die hatte so kleine Hände, aber die hat eine Ruhe und ein Vertrauen ausgestrahlt. Die hätte ihm alles sagen können. Er hätte das gemacht und ich hätte zugestimmt, weil ich dachte, das wäre schon okay so. Das fand ich ziemlich cool.
Cool, das freut mich.
Genau. Und wo wir gerade bei Herzgeschichten sind, möchte ich auch noch betonen, gute Besserung an Christian Eriksen, Spieler vom VfL Wolfsburg gewesen diese Saison, vielleicht auch noch nächste Saison, das zeigt sich alles noch, Nationalspieler für Dänemark, hat gerade sein 150. Spiel für Dänemark absolviert, ist dadurch traurig bekannt geworden, dass ihm vor fünf Jahren, das war durch Corona, hat sich das, glaube ich, verschoben, ist ihm bei einem Spiel das Herz stehen geblieben. Und da war ganz lange Behandlung und er konnte dann auch eine ganze Zeit nicht spielen, hat aber einen Herzschrittmacher gekriegt und konnte damit jetzt lange wieder gut spielen. Und der ist gestern Abend bei einem Spiel gegen die Ukraine zusammengebrochen mit Herzproblemen. Ist wieder auf dem Weg der Besserung, aber auch dem wünsche ich nur das Beste, weil das ist, glaube ich, gerade für einen Profisportler, der Mann ist irgendwie 35, zwei oder anderthalb Herzinfarkte, das scheint mir nicht richtig zu sein und deswegen schauen wir mal, wie es dem weitergeht. Aber aktuell sieht es aus, als würde es ihm besser gehen und als hätte er mit nicht keinen schlimmeren Folgen zu rechnen. Aber trotzdem gruselig, die Geschichte.
Ja, ist gruselig. Aber in meinem Kopf ist gerade so, sollte er vielleicht keinen Profisport mehr machen? Weiß ich jetzt nicht.
Ja, also das Ding ist, durch diesen Defibrillator, der ihm eingesetzt ist, läuft er eigentlich nicht Gefahr, dass da was Schlimmeres passiert. Also er ist eigentlich jemand, der das recht sicher hat. Aber da das jetzt das zweite Mal passiert ist, sehen viele das dann schon wieder anders. Also nach dem ersten sagen alle, das ist eigentlich kein Problem. Wenn du es gut übernimmst, dann passt das. Aber so, schauen wir mal, ob der noch Spieler von uns bleibt oder nicht. Keine Ahnung.
Gibt es eigentlich noch sowas wie Spielertrainer?
Wenig. Ich glaube, der letzte war, ich habe das jetzt gerade gesehen, Ryan Giggs oder so. Ich habe keine Ahnung. Also höchstens für kurze Phasen. Ich glaube, Jürgen Klopp hat das eine Zeit lang auch gemacht bei Mainz, aber
Gott, das ist ja schon 30 Jahre her
fast. Ja, das ist schon wirklich lang. Apropos Jürgen Klopp, ich habe nämlich einen Punkt gesehen, den du auf unserer Ideensammlungsliste hast und dann kann ich das mal ganz kurz sehen. Ich wäre letzten Freitag fast zu den Sportfreunden Stiller hier im Lokpark gegangen.
Ah, okay.
Das war ein Konzert, wo Jürgen Klopp aus irgendeinem absurden Grund auch war, wenn ich das beim Kicker richtig in der Überschrift. Ich habe nur die Überschrift gelesen, aber ich hätte also theoretisch Jürgen Klopp treffen können, aber ich habe es zeitlich
doch nicht geschafft. Oder war es Joko als Klopp?
Nee, ich glaube, das hätte Kicker dann nicht so geschrieben. Ich glaube, da ging es halt auch um irgendwas Dokumentatives oder so. Und aber es hat mir nicht so ganz gepasst, in den Terminplan dahin zu gehen und dann habe ich es leider verpasst, wenn ich das hier gewusst hätte.
Okay, dann nehme ich einfach mal den Ball auf oder den Pass auf, den du mir gegeben hast. Und es gibt nämlich gerade eine ARD-Mediathek, die Doku zu 30 Jahre Sportfreunde Stiller. Ist schon krass irgendwie. Haben sich 96 gegründet in München damals und nur eine Germering besser. Was soll ich sagen? Die Sportfreunde Stiller-Doku ist wie die Musik von Sportfreunde Stiller. So ein paar kleine Highlights, aber im Großen und Ganzen regt sie nicht groß auf. Das war's. Also geguckt und so ein, zwei kleine Facts mitgenommen, aber den Rest wieder komplett vergessen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, super sympathisch, die drei, muss man schon sagen. Das ist einfach so. Hast du gewusst, dass der Bassist, der Rüde, so extrem involviert in diese ganze Ukraine-Aufbaugeschichte ist da bei denen?
Das wusste ich nicht.
Hat mich ein bisschen sehr beeindruckt. Der hat so ich habe leider den Projektnamen vergessen, den er gestartet hat, aber das ist schon ziemlich großes Ding, was er gestartet hat und ja, er bringt so irgendwas mit Convoy Care oder sowas ähnliches heißt das. Jedenfalls bringen sie immer Lebensmittel, Kleidung und so in Gebiete halt in der Ukraine, die ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Das hat er organisiert, er so ein bisschen. Ist auch super, also das fand ich super interessant, hat mich auch überhaupt ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, weil ich das überhaupt nicht wusste. Dann im Prinzip die Karriere halt durch. Das Lustige ist, dann wird halt viel am Anfang vom Atomic Café in München erzählt. Das kannte ich ja auch noch ein bisschen, so ein paar Jahre. Ich kam bloß 15 Jahre später als die Sportfreundin dahin und hab da ein paar coole Konzerte gesehen, muss ich sagen. Als Highlight würde ich fast sagen The Undertones mit zwar anderem Sänger natürlich, der ist ja schon seit den 80er Jahren raus, aber trotzdem, es war so ein bisschen Highlight da. Und das wurde dann im Jahr, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube 2017 oder 16 geschlossen und wurde ein Lacoste-Lager da reingemacht.
Boah, das ist aber doppelt bitter.
Ja, ist doppelt bitter, weil vor allem es ist so ein Herzensprojekt gewesen von den Gründern damals oder von den, das waren so richtige zwei Indie-Dudes, so Britpop-Indie-Dudes aus München, die haben gedacht, so ein Club in München gibt's noch nicht und machen wir mal auf. Das wurde dann, die Partys dort waren, also in den Anfang, Ende der 90er, Anfang 2000er, die Partys waren richtig legendär da in dem Club. Und das war auch in der gleichen Straße, ich habe gerade vergessen, wie die Straße heißt, wo auch Freddie Mercury in München gewohnt hat und solche Geschichten. Also super bekannte Ecke da unten. Mhm. Und ja, das wurde halt damals, da gab es eine große Abschlussparty, da war ich aber damals nicht, weil du halt einfach keine Karten bekommen hast dafür. Also es hieß Abschlussparty Atomic Café und das war dann innerhalb von ein paar, ich denke mal, Minuten ausverkauft gewesen oder so, das ganze Ding. Ja, und dann wurde halt später ein Lacoste-Lager reingemacht. Was jetzt mittlerweile drin ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre her. Kann sein, dass mittlerweile was anderes drin ist, aber zu dem Zeitpunkt damals wurde es halt, ja, das ist ja halt generell so ein München-Problem. Ich weiß nicht, ob dir das Backstage in München was sagt.
Selbstverständlich, ja.
Das Backstage in München, wer es nicht kennt, das ist so ein Gelände mit mehreren, also mehr oder weniger ein Kulturzentrum ist das, mit drei verschiedenen Konzerthallen, Biergarten, Außenanlage, Bier und solche Geschichten halt, also wo man sich trifft. Und da ist schon seit ich irgendwas mit München jeweils ein bisschen zu tun hatte, also Anfang 2010er, war immer die Diskussion, das ist schon mal umgezogen in den 2000ern und zum neuen Standort an der Donnersberger Brücke, ja, Donnersberger Brücke, genau. Und ich sag glaube ich was Falsches. Egal. Jedenfalls an der Stammstrecke von der S-Bahn. Und das ist halt der Grund, die wollen, also in München gibt's ja schon seit Jahren die Diskussion, ob man eine zweite Stammstrecke für die S-Bahn baut. Und dass halt das Backstage deswegen geschlossen werden sollte, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert, aber es gibt jedes Jahr gefühlt immer so eine Diskussion drüber und jedes Jahr wird ein Antrag gestellt, dass das Backstage deswegen geschlossen wird. Entweder deswegen oder wegen Wohnraumnutzung. Ist immer so.
Ja, das ist so, also praktisch das Molotow von München.
Das kann man so sagen, ja,
Wobei das Molotow inzwischen, glaube ich, sogar schon zweimal umgezogen ist, also von daher, die haben denen schon was voraus.
Ja, das Problem ist, wenn das Backstage jetzt schließen muss, so einen Platz in München findest du nicht mehr.
Mhm. Das ist das Problem.
Dass du halt so eine große Fläche hast mit halt drei Konzerthallen, also wo du halt wirklich drei Konzerthallen nutzen kannst. Eine kann man vielleicht wegrationalisieren, die anderen beiden von der Größe her nicht, weil es so perfekte, das war so einmal so eine 600er, 700er Halle und die andere war so bis 1500 Menschen gedacht. Also wo halt wirklich so nicht die ganz großen Konzerte, aber auch nicht die ganz kleinen Konzerte gespielt haben. Mhm. Und ja, wenn das halt wegfällt in München, dann kannst du eigentlich im Prinzip für, was Kultur angeht, in München einen Zaun drumherum machen und dann war es das. Wirklich, das ist einfach, traurigerweise ist das so.
Ja, das ist bitter. Da hat Hannover echt ein relativ großes Glück, dass es sehr, sehr breite Front an verschiedenen Größen für Clubs hat. Also da kriegt jeder seine Bühne so ein bisschen. Das ist ganz geil. Und was es in Hannover nicht gibt, gibt es nebenan in Braunschweig. Das ist tatsächlich ganz krass geworden inzwischen. Ich war ja jetzt vor 2 Wochen auf der Clubtour von Materia. Der bereitet sich auf die Rock am Ring-Geschichten vor. Und das machen ja einige Künstler und zieht dafür halt einfach durch die Clubs und probiert ein bisschen aus. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das war so geil, weil kleiner Raum. Muss ich
unterbrechen? Sein Rock am Ring-Ding? Wie?
Naja, der spielt ja oder hat bei Rock am Ring gespielt. Und die großen Festivals bereiten solche Künstler gerne mal in so kleinen Clubs
auf. Okay, jetzt verstehe ich es, ja. Ach so, okay, ja, klar. Und wie groß war der Club so ungefähr?
Ich weiß nicht, 600 oder so?
Oh, das ist schon krass für ihn, ja. Also ja. Krass klein.
Mhm, genau, und er hat gesagt, er hat sich wahnsinnig gefreut. Er hat gesagt, ich spiele jetzt nur noch in so kleinen Clubs. Ich glaube, das war gelogen, um ehrlich zu sein. Das war schon richtig geil, weil das Publikum, das geht dann halt noch mal ganz anders mit. Riesengeile Stimmung. Es war dann so krass, dass er geht dann von der Bühne für die erste Zugabe so ein bisschen und für die zweite geht er von der Bühne, kommt wieder und dann geht er von der Bühne und das Licht geht an und eigentlich ist fertig. Aber das Publikum hat einfach nicht so richtig aufgehört und ist dann nochmal rausgegangen und hat ist von das West End in Braunschweig hat so eine so eine Empore oben, also so ein Balkon, von dem man auch relativ gut sehen kann. Und da ist er halt einfach drauf und hat sich von da oben ins Publikum fallen lassen. Und das hat funktioniert, ohne dass er, dass jemand verletzt wurde. Das war schon ganz geil. Bisschen traurig war, der gute Martin zieht halt auch häufig und viele Hansa Rostock-Fans mit, weil klar, ist sein Club, da kommt er her, von daher finde ich das auch vollkommen okay. Aber einer von denen hatte ein personalisiertes Jubiläumstrikot von Hansa Rostock an und hat das aber ausgezogen, weil, weiß ich auch nicht genau. Und das wurde ihm geklaut. Und da hat der Club einmal groß zur Suche aufgerufen und hat dann online nachgeforscht und dann wie aus heiterem Himmel taucht es plötzlich wieder auf und ja, ist wieder da. Also nur positive Sachen danach.
Schön. Cool.
Das hat echt Spaß.
Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Hansa Rostock irgendwie Hooligan-mäßig so eine Story.
Nee, ich hatte ein bisschen Sorge. Martin hatte auf der Bühne so ein Hoodie über seinen Klamotten an. Ich dachte so, Gott, der schleimt sich jetzt bestimmt ein, indem er so ein scheiß Eintracht Braunschweig-Shirt trägt. Aber nein, hat er nicht.
Okay.
Da hat er.
Das ist doch gut.
Ja, sonst hätte ich auch mal meine Meinung gegeigt, dem feinen Herr.
Wer ist Martin oder dem Fan?
Martin, natürlich.
Okay, natürlich. Ihr seid ja per Du.
So, Martin und ich, der kennt mich ja.
Ja.
Es war aber auch sehr lustig. Ich habe mich da, war mit einem Kumpel da und wir stellen uns in die Schlange von den Getränken. Und während wir uns unterhalten, geht das plötzlich super schnell voran. Und dann stehe ich ganz plötzlich vorne und sie guckt mich an und sagt, was willst du trinken? Und ich so, ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf diese Frage. Da musste sie so lachen, während ich mir alkoholfreies Bier überlegt habe, hat sie sich sehr, sehr schön über mich lustig gemacht. Und das nächste Mal habe ich ihr dann ganz stolz gesagt, ich weiß genau, was ich möchte. Da hat sie sich schon wieder gefreut. Das war sehr schön. Ich mag solchen Quatsch.
Ja, wenn man das machen kann, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte mal vor Ewigkeiten die Diskussion, nicht, sondern die Situation, da war ich, das war nach Corona, ich glaube 21 oder 22 bei Drangsal in Dresden. Im Beatpol, ehemaliger Star Club. Ist auch eine ganz kleine Geschichte, das Ding. Einer der geilsten Clubs, ich glaube mein Lieblingsclub überhaupt. Habe ich auch so geile Sachen gesehen in meinem Leben schon da. Und ich war gefühlt der Älteste da, obwohl ich noch keine 40 war. Also ich war trotzdem gefühlt der Älteste da. Und hab mich dann so ein bisschen hinten an die Bar gestellt, weil ich dachte, guckst du sie von der Bar aus an, weil sollen die jungen Leute vorne ihr Ding machen. Und dann habe ich immer, es war glaube ich ein Samstag genau, habe ich mir so eine Mate bestellt. Und so ja, also mit der Kellnerin, bei der Kellnerin so eine Mate bestellt. Ja, okay, Mate. Dann drehe ich mich um, sage ich, ich hätte gern noch eine Mate. Und er sagt so, willst du Wodka reinhaben? Das hält ja keiner aus, das Geschrei. Und da habe ich gesagt, nee, lass mal. Und dann, ja, das war halt so eine Situation, die war lustiger, als sie jetzt klingt im Moment. Weil wir uns da sehr gefreut haben beide. Weil es war wirklich kaum auszuhalten, ehrlich gesagt. Ja, weil Drangsal, so schön die Musik von ihm ist, wie cool der Typ ist. Aber die Fans waren wirklich hart anstrengend im Moment.
Ja, das glaube ich. Das hast du häufig, dass solche Artists und gerade Drangsal ist ja halt auch so ein bisschen so ein verruchter Typ, dass der natürlich dann ganz viele Fans anzieht, mit denen man dann nicht so viel verbinden kann.
Nee, es war okay, war ein geiles Konzert, ohne Frage. Aber was mich bei Drangsal immer noch aufregt, dass er halt diesen komischen, blöden Schlager am Ende immer spielt. Also, ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber der hat das halt jahrelang gemacht. Und das ist halt, ich hasse diesen Song generell. Und da bin ich rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht ertragen.
Welchen Song meinst du?
Tausendmal berührt.
Ah, okay. Ja,
den hat er ja immer gespielt und ich hab so gedacht, okay, das wird schon der letzte Song des Abends seiner Geste einfach, weil den kann ich nicht ertragen. Das geht nicht.
Oh, da kann ich jetzt übrigens eine Überleitung bauen. Von wem ich den schon mal live gehört habe, waren die Ärzte. Und hast du mitgekriegt, dass, ich glaube, Angelo Kelly die Ärzte outgecallt hat für teure Tickets?
Irgendwie sowas, ja, aber ganz ehrlich, es juckt mich nicht wirklich. Mich juckt Angelo Kelly nicht. Aus welchem Loch kommt er jetzt vorgekrochen?
Keine Ahnung, ich glaube, es gibt irgendeine Doku über die Kelly Family und da muss er halt darstellen, wie punk die sind und wie besonders. Und er blödet sich nicht zu behaupten, bei den Ärzten gäbe es Tickets für 100 bis 200 Euro, was halt Quatsch ist. Also es gibt da Tickets für 200 Euro, aber das sind die Logen, die die Veranstalter selbst anbieten. Niemand muss mehr als, ich glaube, 80 Euro ist auf der Tour das teuerste für die Ärzte. Und das ist tatsächlich schon sehr teuer für die Ärzte. Also die sind eigentlich immer relativ günstig, parallel auch zu den Toten Hosen übrigens. Die sehen immer zu, dass die Preise niedrig bleiben, dass da möglichst viele hinkommen können. Es gibt immer auch so Social-Tickets für ein 20, wenn du das nachweisen kannst. Von daher, schöner Versuch, Herr Kelly, aber naja.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch so eine Sache, das wird 3-4 Mal, wird das vielleicht irgendwo gezeigt. Und im Vierteljahr, und nicht mal im Vierteljahr, eigentlich jetzt ist schon wieder fast vergessen.
Ich habe heute was Schönes dazu gelesen, wo ich mir dachte, das ist richtig. Und zwar, die das am meisten feiern werden, sind die Ärzte. Weil in deren Ansagen wird die Kelly-Family sehr, sehr ausführlich jetzt erwähnt werden. Da kannst du aber Gift draufnehmen, dass es da sehr viel Stänkereien in die Richtung geben wird.
Ich bin ja jemand, der gern bei Ärzten, also jetzt bei den richtigen Ärzten, nicht bei den Bandärzten, sondern bei Ärzten an sich, also Doktoren, gerne diese Bunte und sowas liest, Super Illo und Blitz Illo und wie sie ganze Scheiße halt heißt. Und da war, als ich vor ein paar Wochen mal zu meiner Vorsorgeuntersuchung war, weil ich bei der Ärztin, weil es mir jetzt gerade so einfällt, weil du gerade Kelly sagst, da war irgendwie eine Story über den, dass der älteste Bruder der Kellys jetzt gestorben ist und der war schon irgendwie 78.
Okay.
Oder sowas. Das war total absurd. Also das war, Angelo Kelly ist ja, glaube ich, der jüngste der ganzen Sippe irgendwie, also von dieser Street Crew da. Und der älteste, der hat sich aber, oder die älteste, jedenfalls älteste Geschwisterteil, was irgendwie sich irgendwann ganz schnell aus der Band in den 70er Jahren schon verabschiedet hat, ist irgendwie mit Ende 70 jetzt gestorben. Ich mir auch dachte so, wow, was für eine Diskrepanz zwischen so 40 Jahre oder so, keine Ahnung. Mhm. Schon krass. Naja, fand ich bloß interessant. Ich glaube, die waren insgesamt 16 oder sowas an Kindern.
Ja, das war
an Geschwistern.
Absurde Geschichte.
Ja.
Die Kelly-Familie.
Aber war immer noch die, ich glaube, einer der meistverkauftesten Acts in den 90ern überhaupt.
Die haben ein unfassbares Geld gehabt.
Ja. Also die, ich weiß nicht, ob die alle davon noch leben können, aber so Angelo Kelly und so und Maite Kelly und die, gut, die ist ja, glaube ich, irgendwie im Schlager unterwegs. Ich glaube, die können davon noch ganz gut leben. Von den ganzen
Tantieren, ich glaube auch, also wenn die sich nicht komplett dumm angestellt haben, dann müssten sie da noch ein bisschen was rausgeholt haben.
Ja, und Bravo bestimmt auch mal viel für seine Bravo-Stories da bezahlt haben, irgendwie dann wieder bei dem Boot. Wie war das? Die haben auf dem Boot gelebt irgendwie
in Köln? Und dann aber irgendwo ein Schloss gekauft.
Das stimmt aber auch noch, ja, alles ganz, ja, wild. Alles ganz komische Sache damals. Aber wie gesagt, die waren halt super gehypt in den 90ern. Also du kamst nicht drum rum um die Kellys, egal was du versucht hast, du kamst nicht drum rum. Das war unmöglich.
Ja, das ist richtig. Genau. Nee. Ja. Aber um die Ärzte auch nicht. Und um das noch mal kurz rumzumachen.
Ja, gerne.
Letzte Woche ist das neue Album von den Toten Hosen erschienen. Das letzte Trink aus, wir gehen. Oder wir fahren oder so. Und das ist ein, in Anführungszeichen, normales Album von den Hosen. Und eins, wo sie mit ganz vielen Wegbegleitern zusammen Musik machen. Aber was ich wirklich fantastisch und so stilvoll finde. Das Album, wo nur die Hosen-Songs drauf sind, beginnt mit dem Song Wir sind die Hosen, gesungen von Farin Urlaub und offensichtlich auch geschrieben von Farin Urlaub. Also wenn man das hört, denkt man sich nicht, oh, ob das von ihm ist, sondern es ist sehr eindeutig. Und das finde ich, das ist so eine schöne Liebeserklärung, so am Ende nach all den Jahren Rumgestänker und so, mit so einem schönen Song das Leben der Hosen sozusagen zu beenden. Das fand ich sehr, sehr schön und hat mein Punkrock-Herz ein bisschen erwärmt.
Das habe ich aber auch mitbekommen, dass irgendwie Farin Urlaub in diese ganze Sache involviert war, ist. Das finde ich wirklich, find ich auch ganz schön. Ob die Hosen noch mal in Buenos Aires spielen oder Argentinien?
Ich glaube Abschluss. Nicht tatsächlich. Alter, da ist schon wieder diese Hornisse. Und mein Haus fliegt heute den ganzen Tag eine Hornisse. Die ist groß wie ein Kleinbus. Circa.
Okay. Ich höre sie nicht. Hast du entweder gut abgeschirmtes Mikrofon oder ist sie noch sehr leise?
Naja, die Fenster sind zu, das ist genug Distanz. Aber meine Güte, das ist
Okay.
echt riesig viel. Ich kann dir nachher ein Foto schicken. Ich habe sie aus meinem Schlafzimmer schon rausgeschmissen, wo sie am Fenster saß. Und Hornissen tötet man ja nicht. Die sind ja eigentlich auch total friedlich und total sinnvoll, die zu haben. Aber Leckofunny, von der möchte ich nicht gestochen werden. Die sticht ja
Nee.
durch.
Gibt es nicht dieses irgendwie sieben Hornissen töten ein Pferd oder so eine ganz doofe Regel oder ein
Ja,
ganz doofes Ding?
aber ein Pferd kann bis zu sieben Hornissen töten.
Tja, wer hat jetzt die Oberhand?
So, die Reiter der Macht. Genau. Du hast.
Apropos Reiter der Macht.
Ja, schön, die Überleitung wollte ich auch gerade machen. Du hast uns aufgeschrieben, Donald Trump im Madison Square Garden.
Ganz genau. Und zwar sind ja gerade die NBA Finals. Die New York Knicks spielen gegen San Antonio Spurs. Die New York Knicks könnten zum ersten Mal seit 1973 Champion werden und sind zum ersten Mal in den Finals seit 1999. Also wirklich für die ist das historisch alles, was gerade da passiert in New York. Für San Antonio nicht ganz so. Und New York, die Stadt ist sowieso im Ausnahmezustand, deswegen irgendwelche U-Bahn-Stationen werden in Blau-Orange, was halt die Vereinsfarben sind, gestrichen und solche Aktionen. Aber die erste, und man muss das sich so vorstellen, in der NBA ist es so, es gibt nicht ein Finale, sondern es gibt das nennt man Best of Seven, also wer zuerst vier Spiele gewinnt, ist sozusagen Champion. Und die ersten, und es gibt dann immer so, man spielt im Wechsel die ersten zwei, es ist ein bisschen zu schwer zu erklären. Also die ersten zwei Spiele ist bei einem einen Team, die anderen zwei Spiele beim anderen Team und dann wird gewechselt, immer wieder ein Spiel für ein Spiel. Und die ersten beiden waren in San Antonio und die nächsten beiden, was jetzt die kommende Nacht ist, also von uns aus gesehen, kommende Nacht für euch schon ein paar, eigentlich, wenn ihr das hört, wisst ihr schon entweder, ob die New York Knicks Champions sind oder nicht. Also jedenfalls ist jetzt in der kommenden Nacht von uns das Spiel Nummer 3, das erste in New York, im Madison Square Garden. Und da hat sich vor knapp jetzt einer Woche oder vor ein paar Tagen hat sich Donald Trump angekündigt. Und ja, ich sag mal so, die NBA Commissioner Adam Silver macht gerade keine gute Figur, aber der kann es gerade nicht anders machen. Der drückt sich so diplomatisch wie möglich aus. Er hat halt gesagt, ja, er ist halt New Yorker und bestimmt auch ein New York Knicks-Fan und da will man ihn ja nicht. Jeder Knicks-Fan ist willkommen und so. Was hat auch der Besitzer der New York Knicks gesagt, hat jeder Fan ist willkommen und so, dass er halt gerade der US-Präsident ist, ist eine andere Geschichte. Ich finde es aus mehreren Perspektiven. Also erstmal kann ich ein bisschen so diese Seite der NBA-Offiziellen verstehen, die sagen, ja, wir können ja jetzt nicht ausladen, das geht nicht. Das ist einfach faktisch unmöglich. Also er ist immer noch ein Präsident der Vereinigten Staaten. Also wir können jetzt nicht sagen, wir können jetzt ihm nicht einen Platz im Madison Square Garden nicht geben. Die Sache ist die, der aktuelle Bürgermeister hat sich natürlich auch dazu geäußert und hat gesagt, ich werde an einem komplett anderen Ende des Gardens sitzen. Also ich werde ihn hoffentlich überhaupt nicht mal in seine eigene Luft atmen oder die gleiche Luft atmen. Und Donald Trump hat jetzt angekündigt, was halt für New York absolut die Vollkatastrophe gerade ist, dass keine Public Viewing Events innerhalb von einem, ich weiß nicht mal den Radius, um den Madison Square Garden gehalten werden darf. Was eine absolute Katastrophe ist, weil bis jetzt schon in den Straßen so viele Public Viewing Events gab. Die Leute haben gefeiert auf den Straßen, alles Mögliche. Und jetzt sagt halt Donald Trump oder beziehungsweise sein Stab da, nö, jetzt müsste er erstmal hier alle Public Viewing Events sind gestrichen. 2 Stunden. Jeder Fan hat die Auflage bekommen, mindestens 2 Stunden vorm Spielbeginn da zu sein, damit man alles kontrollieren kann. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind verdoppelt worden wegen ihm, aber nicht vom Madison Square Garden, sondern von seiner, vom, hier, wie heißt's? Secret Service,
Secret
ne?
Service, ja, genau.
Genau, vom Secret Service. Ja, also es ist eine absolute Katastrophe für die Fans, für die New York Knicks-Fans gerade, weil die da überhaupt keinen Bock drauf haben. Und ich habe auch die Vermutung, man kann sowas nicht wegignorieren. Es werden ganz viele Boos und vielleicht eigentlich auch ganz viele Fuck-Trump-Chants kommen in dieser Halle. Auf jeden Fall.
Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Also ist ja sowieso, New York ist ja sowieso eine sehr, sehr liberale Stadt, eine sehr linke Stadt. Soran Mandami ist nicht umsonst da Bürgermeister geworden. Das heißt, der bringt auch nochmal die Stimmung rein. Und wenn Trump da aufläuft, ich weiß gar nicht, ich dachte, das wäre auch abgesagt gewesen inzwischen schon, sein Auftritt da, aber dann wahrscheinlich nicht. Und,
also ich habe jetzt noch nichts gehört, deswegen, ich gucke nochmal rein, aber nö. Weil das, okay. Sowas wird immer gleich als erste News gebreakt.
Ja, klar.
Sowas.
Das ist ja auch logisch. Und das ist alles so krass. Hast du den auch in letzter Zeit mal gesehen, wie aufgeschwollen der aussieht? Also das
ich
ist wirklich.
Ich habe dieses Interview von gestern gesehen, wo er
der
dann
ist auch
sich
fantastisch, ja.
Wo er komplett dann nuts gegangen ist und irgendwie dann. Ja, ich glaube, ist er rausgestürmt irgendwann mal aus dem Interview? Ich weiß es nicht.
Ja, genau, der hat sich geguckt. Das Mikro abgerissen und ist gegangen.
Ja, okay. Sehr souverän. Mhm. Ich bin gespannt, wie das, also natürlich, jetzt werden natürlich irgendwie bei jeder Pressekonferenz die Spieler und die Coaches gefragt, wie sie zu der ganzen Sache stehen. Alle sagen im Prinzip immer das Gleiche, ist ja auch richtig so, wir konzentrieren uns auf das Spiel, was ringsherum passiert, ist uns egal, sagen sie alle, weil was sollen sie anderes sagen, um ehrlich zu sein.
Mhm. Ja, genau das.
Jetzt in der Situation irgendeine Stellung zu beziehen, das ist absolut kontraproduktiv. Erstens für den Sport, zweitens für das Team und drittens halt, die sind wirklich super fokussiert gerade auf die Spiele. Und ja, also es könnte eine der totesten MSGs werden, also Madison Square Garden Publikums, die man sich vorstellen kann in den Finals, obwohl eigentlich es dafür ausgelegt war, dass das eigentlich der Madison Square Garden explodieren könnte vor Stimmung.
Hast weil du die Preise gesehen?
Ja, aber man muss bei den Preisen eins dazu sagen, das sind alles Reseller-Preise.
Ja, logisch, logisch.
Das ist jetzt nicht das. Das ist nicht das, was hier der Madison Square Garden ausgegeben hat.
Nee, aber da kriegt man jetzt Tickets, ich glaube, dritte Reihe, Courtzeit, $200,000 aufwärts. Also
ja,
total also, abgefahren. Das zeigt aber ja auch, was du gesagt hast, wie sehr die New Yorker endlich diesen Titel wieder haben wollen.
Ja, und was habe ich erst gelesen noch, oder heute Vormittag besser gesagt, habe ich irgendwie gelesen, ich glaube, das billigste Ticket, das nennt man Nosebleed-Tickets. Das sind die ganz oben, also Nosebleeds, weil man ja irgendwie, ich weiß gar nicht, warum man die Nosebleeds-Ticket nennt. Ich glaube, weil man so runtergucken muss, man sich, glaube ich, die Nase aufschlägt an den Sitzen davor oder so. Irgendwie war das so ganz.
Ich stelle es mir so vor, dass es durch die Höhenluft, dass das Blut so dünn wird, dass die Nase anfängt zu bluten. Vielleicht hat es damit
kann
zu
sein. Jedenfalls bist du ganz oben, Nosebleeds. Du siehst maximal, dass dort unten Spieler sind, aber mehr auch nicht. Hm. Ich glaube, das billigste war irgendwie $3,500 da irgendwie, ein Ticket. Wurde normalerweise, der Madison Square Garden ist sowieso, ich glaube, die teuerste Halle generell in der NBA. Also das ist egal, ob das jetzt in den Finals ist, aber auch irgendwann so in der normalen Saison bezahlst du dort am meisten sowieso. Aber halt für diese Nosebleeds-Tickets, die kriegst du schon für $60-$70 teilweise. Im Normalen, was auch viel ist, aber trotzdem noch human ist.
Ja, das geht. Also das kann ich sagen. Ich habe übrigens recht, ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Nosebleeds kommt tatsächlich von der dünnen Luft, dass man deswegen Nasenbluten kriegt.
Ah, okay. Ich hab immer gedacht, wenn man sich so nach vorn beugen muss und dass man irgendwie, was weiß ich, am Sitz davor sich die Nase aufschlägt oder so.
Macht ja auch durchaus Sinn, ja.
Ja, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommt sogar aus dem Baseball, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, irgendein Baseball hat das, glaube ich, mal etabliert in Babe Ruths Zeiten noch. Also, wir reden von den 30er Jahren.
Oder das dachte ich mir schon, dass das so ein uralt Begriff ist. Die Amerikaner haben da ja viel. Wir übernehmen ja auch viel davon. Von daher passt das schon.
Ja. Ganz andere Frage. Bist du eigentlich im WM-Fieber?
Null.
Na gut, das hat mehr als ich.
Der Fußball hat mich ja so ein bisschen gebrochen und jetzt noch die Geschichte mit Christian Eriksen. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf Fußball. Und ich werde halt, glaube ich, also wenn irgendwo was läuft, werde ich mich jetzt nicht wegsetzen, aber ich werde es nicht gezielt suchen, so gar nicht. Hm.
Nö, ich weiß nur, weil ich es heute dreimal gelesen habe, dass die Deutschen am kommenden Sonntag 19 Uhr gegen Curaçao spielen. Das ist das Einzige, was ich weiß.
Na, immerhin.
Ah, ich sehe gerade, ich bin gerade hier auf Instagram mal ganz kurz, weil ich halt gucken wollte, ob da irgendwelche News gibt wegen Trump. Der Secret Service hat schon einen Zaun um den Madison Square Garden gebaut.
Komisch. Kaum ist man der unbeliebteste Präsident der Welt, muss man sich Sorgen um seine Sicherheit machen, oder?
Mhm. Ja, also die haben jetzt schon sonst, das nennen sie Security Wall, haben sie gebaut. Natürlich haben sie wieder so einen ganz martialischen Namen dafür.
Ja, sie hätten es Wall of Death nennen können. Das wäre eher deren Stil, aber das ist ja anders besetzt.
Das haben wir ja jetzt eher hier beim Rock am Ring gehabt, wahrscheinlich. Ich habe nichts davon mitbekommen.
Nein, das ist viel geiler. Ich habe vorher das, oh Gott, ich hoffe, das stimmt. Warte mal, das muss ich kurz nachprüfen. Ich habe eine Seite gesehen, wonach die das verboten haben.
Ja, nee, die Wall of Death Crowdsurfen war, glaube ich, verboten.
Das ist schon lange verboten. Das war bei, als ich auf dem Southside war, auch schon. Wenn du da gecrowdsurft bist, dann bist du direkt erstmal für eine gewisse Zeit rausgenommen worden. Irgendwie für den Rest des Tages war dein Ticket dann invalidiert.
Okay. Na, ich weiß das, aber machen die das nicht generell so als Vorsichtsmaßnahmen, kein Crowdsurfen, keine Wall of Death und so, damit sie halt sich irgendwie rechtlich absichern?
Ja, schon, aber Wall of Death eigentlich nicht, das gab's immer.
Ja, nee, aber das gab's, aber ich meine, diese Ansage kommt die nicht jedes Jahr und die machen es trotzdem, die Leute?
Nein. Okay. So krass, wie ich es da gelesen habe, habe ich es noch nicht gesehen. Aber es kann auch sein, dass es. Nein, das war noch besser. Ich glaube, dass bei Wacken wurde das verboten.
Na gut, die Leute dort bei Wacken sind so alt, die kriegen es nicht mehr hin, einen Wall of Death zu machen.
Ja, hier, Circle Pits und Wall of Death. Wie alle wissen, Wacken besteht ein Festival für Fans. Es wird im Oktober 2010. Okay, vielleicht habe ich auch was Altes gefunden. Ich will jetzt auch nicht weiter suchen, das macht keinen Sinn. Ich möchte mit dir über Clarksons Farm sprechen. Guckst du Clarksons Farm?
Natürlich nicht. Du musst uns erzählen darüber, über Clarksons Farm. Ich kann darüber nichts mit dir reden.
Jeremy Clarkson, der ehemalige Chef von The Grand Tour oder von Top Gear und so ein Kolumnist in Großbritannien, hat sich vor ein paar Jahren für irgendwie, weiß nicht, ein paar Millionchen ein Gehöft gekauft. Das hat er lange von einem Bauern bestellen lassen und einfach beackern lassen, während er da einfach nur gewohnt hat. Und irgendwann hat der Bauer aufgehört und er hat sich überlegt, dann mache ich das halt selber. Hat daraus eine Amazon-Show gemacht, die jetzt in die fünfte Staffel geht. Und die fünfte Staffel ist jetzt zur ersten Hälfte draußen und es ist wieder fantastisch. Das ist so schöne, entspannte, ruhige Unterhaltung. Der hat so ein Team um sich geschart. Er hat so Seine Frau ist dabei, auf der Farm arbeitet einer mit, das ist ein kompletter Hinterwäldler, aber so sympathisch und kann irgendwie immer alles, außer das Land verlassen, da wird er ganz fickerig. Er hat so einen Typen, der mauert ihn immer alles und das ist fantastisch, weil der spricht Englisch mit so einem Akzent, dass keiner ihn versteht. Also es ist wirklich so, als, ich weiß nicht, als würdest du bayerisch rückwärts sprechen. Du hast keine Ahnung, was der sagt. So ab und zu mal hörst du so ein Wort und denkst, das habe ich. Und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Fantastisch. Und das ist so eine schöne Serie. Und jetzt gerade in der fünften Staffel geht es viel um den Pub, den er aufgemacht hat, wo es nur Sachen aus England geht. Da hat er unter anderem erzählt, was alles geklaut wird, weil ist halt ein Prominenter und wenn der einen Pub hat, klauen die Leute halt. Und die klauen alles. Er hat gesagt, die haben den einen Tag haben sie 20 Liter Öl geklaut. Oder Glühlampen. Oder die haben den Wasserkasten im Badezimmer geklaut. Die klauen einfach alles. Irgendwie 400 Gläser im Monat werden da geklaut. Es ist total abgefahren. Was denn?
Ne, 400 Gläser habe ich gedacht, okay.
Ja, das ist irre. Viel.
So, das ist was ich sagen wollte.
Ja, genau. Und das ist schon total krass. Und dann gibt es auch ein Konzert von The Corrs, die da auftreten.
Oh Gott,
Bevor sie in der Royal Albert Hall gespielt haben, was auch irgendwie total abgefahren ist. Es ist wirklich wieder eine schöne Serie, die ist total wholesome. Es gibt auch, das spielt in der Zeit Ende letzten Jahres, wo in England die Bauern anders besteuert werden sollten. Da hat die dortige Regierung gesagt, wir besteuern jetzt sämtliche Farmen, müssen eine einmalige Sonderzahlung leisten, aber nur wessen Farm einen Wert von über 1 Million Pfund hat. Und das klingt jetzt wahnsinnig viel. Aber es ist es nicht. Also, nee, da war eine riesen Versammlung vor Downing Street Number 10, ist das, glaube ich, immer. Alles voller Bauern, und dann hat Clarkson dann natürlich eine Rede gehalten und fragt dann halt so, nur eine ganz kurze Aufgabe. Alle mal die Hand hoch, und jetzt nehmen alle die Hand runter, die von dieser neuen Gesetzgebung nicht betroffen sind. Und es bleiben einfach alle Hände oben. Und ich habe keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Ich habe auch nicht gegoogelt. Ich will warten, bis mir Jeremy Clarkson erklärt, was die Regierung da entscheidet. Aber das ist schon krass, halt auch mal zu sehen, wie die Seite der Bauern ist, wie viel Stress das ist, was da alles dranhängt. Auch wie es technologisch jetzt weitergeht. Er will seine Diddly Squad vergrößern und technisch weit besser ausbauen und hat jetzt ferngesteuerte Traktoren gekauft und sowas. Also es ist fantastisch. Große Empfehlung, das zu sehen. Im Gegensatz zu Jurassic World Reborn oder so. Keine Ahnung. Ist
der letzte Jahr. Jetzt.
Ja, genau.
Also mit
Scarlett Johansson. Und ich hatte gestern Bock auf Dinosaurier, und ich habe erst aus Versehen den falschen Jurassic irgendwas gestartet und dachte, das ist ja so scheiße gefilmt, das kann doch nicht echt sein. Dann fiel mir auf, das heißt gar nicht Jurassic Park, sondern nur Jurassic, keine Ahnung. Und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt und habe dann festgestellt, ach guck, da gibt's aber tatsächlich ja einen neuen Jurassic Park, und habe den mal geguckt, und der ist nicht gut.
Nee, nee, ist er nicht. Den habe ich letztes Jahr im September geguckt, habe ich, glaube ich, damals schon erzählt, da gibt's ja jedes Jahr im September gibt's ja diesen Kinos, dieses Kinowochenende irgendwie, wo es für 5 € pro Film ist. Und da habe ich nicht nur Neffen geschnappt, da sind wir Vormittag um 11, glaube ich, oder so ins Kino gegangen und haben den Film uns angeguckt. Ja, ich bin da halbwegs dabei eingepennt ein bisschen so, also nicht wirklich, aber so leicht weggenickt. Und die Kinder haben auch irgendwann mal nicht mal wirklich Aufmerksamkeit gehabt dafür. Weil das war einfach so voll und so viel und so dämlich alles. Also ich kann ja wirklich nicht mehr sagen, um was es geht in dem Film. Klar, es ging um Dinosaurier, aber am Ende gab es eine große Verfolgungsjagd, das weiß ich noch, aber mehr weiß ich nicht mehr.
Das Ding ist, sie müssen ja jetzt immer, sie machen jetzt über Genmanipulation immer größere Saurier. Und der Top-Predator in diesem Film sieht halt aus wie eine Mischung zwischen Dinosaurier und Alien. Aber der Kopf sieht gleichzeitig aus, als wäre er so eine riesen Eiterblase. Das ist wirklich kein schönes Tier, das sie da darstellen. Und deswegen, nee, kein großer Freund. Den ersten mit Chris Pratt fand ich noch ganz gut. Auch die sind dann über 3 Filme nicht gut gealtert. Und jetzt der mit Scarlett Johansson, muss nicht noch einen geben. Aber es wird natürlich noch 3 weitere geben, wenn nicht 100.
Wahrscheinlich. Ich fand den davor noch schlimmer, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Das ist der dritte mit Chris Pratt gewesen, ne? Jurassic World oder irgendwie so hieß der dann.
Jurassic World irgendwie Geschichte.
Ja, Dominion.
Ja, genau. Mit diesen dämlichen Crickets hier, wie heißt das? Heuschrecken. Mit diesen.
Ja,
oder waren das Heuschrecken oder was? Moskitos oder irgend sowas? Wo ich mir dachte, Alter, ich will Dinos sehen und keine überdimensionalen Heuschrecken.
Ja, aber
das ist alles Quatsch.
Da habe ich immer noch in Erinnerung, dass ich irgendwann auf Instagram, ich forsche ja auch immer in abseitigen Kreisen, von Laura Müller eine Nachricht gesehen habe, die gesagt hat, ich will mal mit meinem Micha in dem neuen Jurassic Park Domina, weil ich das Wort nicht aussprechen konnte. Und, keine Ahnung, sie fand ihn auch nicht gut, das kann ich sagen, aber den Rest habe ich vergessen. Das fand ich nur sehr, sehr lustig.
Laura Müller, Filmkritikerin, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Damit hätte ich es nicht gerechnet.
Falle. Niemand hätte das. Auch sie selbst nicht, glaube ich.
Nee, auf keinen Fall. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen durch. Also ich würde das jetzt hier abbrechen wollen, weil ich merke gerade, mir gehen gerade alle Dämme irgendwie. Also ganz ehrlich, mein Kopf ist platzgleich.
Das wollen wir nicht, und passt mir auch ganz gut. Ich muss nämlich auch gleich zum Friseur und kann bis dahin
zwei
E-Mails beantworten. Von daher alles easy peasy.
Das cool.
Passt ganz gut.
Cool.
Dann, wir müssen mal gucken, ob wir uns in 2 Wochen wiederhören. Ich glaube, da bin ich in Tschechien. Aber egal, das klären wir unter uns.
Genau. Dann, ja, danke, dass du ein bisschen durch den Podcast geleitet hast heute und vielen Dank fürs Zuhören und ich sag trotzdem sorry nochmal, das hat bei mir heute nicht wirklich geklappt, aber solche Tage gibt's auch mal und wir müssen uns ja ein bisschen auch an die, was heißt müssen, wir wollen uns ja ein bisschen auch immer an die Absprachen halten, weil klar, man kann es mal kurzfristig verschieben, aber nee, heute wollte ich es nicht verschieben. Okay, dann bis bald, macht's gut.
Bis dann, tschüss und keine Nazis wählen. Ciao.
Genau, ciao.